Liebe Geschwister, ich begrüße Sie im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier bin und blicke immer zurück auf die erste Begegnung, als der Pastor Najib hier war. Zum ersten Mal war ich auch mit ihm hier, da habe ich ihn übersetzt. Und seitdem hält diese Freundschaft, diese Brüderlichkeit als Geschwister bis heute an. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich euch begegne. Das Wort zu uns heute aus dem Alten Testament, es geht um das Zeugnis für jeden Einzelnen von uns. Und ich werde aus dem zweiten Königenbuch lesen, Kapitel 5, zunächst die ersten drei Verse und im Laufe der Predigt werde ich aus demselben Kapitel einige Abschnitte weiter lesen, Ausschnitte weiterlesen. Da heißt es, 2. Könige 5, Vers 1, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten oder geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Land Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Sie, also dieses Mädchen, sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Er könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Zunächst steht hier eine ganz, ganz bittere Niederlage des Volkes Gottes. Eine Niederlage, durchgeführt durch die aramäische Armee. Aber wer ganz genau hineinschaut in diesen drei Versen, dann liest man, durch Naaman gab der Herr den Aramäern Sieg. Der Herr des Volkes Israels hat den Aramäern diesen Sieg gegeben. Und dieser Naaman, der Aramäer, der Feldherr, mit seinem Namen heißt das, so abgeleitet wird das im Hebräischen oder Arabischen aus Gnade. Und wenn man Naaman sagt, das ist eine Annehmlichkeit, etwas Schönes, von Gott, von Gottes Gnade her. Nicht irgendwelche Schönheit, Annehmlichkeit, sondern von Gott her, von der Gnade Gottes. Ist übrigens ein sehr bekannter Name bei uns in Syrien. Ich komme aus Syrien. Und er war der oberste Befehlshaber der syrischen Armee. Hier steht ein hoch angesehener Mann von hoher sozialer Stellung vor seinem König und vor seinem Volk. Er war ein mutiger Krieger. Und aufgrund seiner militärischen Siege, auch sehr, sehr geschätzt vor seinem Herrn, und dieser König von Aram, von Damaskus, hieß damals Ben-Hadad, ist ein sehr bekannter Name. Und Naaman, unter Naaman, durchbrach eben diese syrische Armee schnell Israels Grenzen. Das lesen wir im 1. Samuel-Buch 30. Und die Soldaten brachten eben ihm ein geraubtes Mädchen. Ja, ein geraubtes Mädchen. Ein junges israelisches Mädchen als Dienerin. Aber dieser großartige Hauptmann, dieser Herr, dieser Naaman war jedoch aussätzig. Nun, ich frage uns, oder ich frage hier, wie hat sich dieses Mädchen verhalten? Beraubtes Mädchen, ja? Geraubtes Mädchen, wie hat es sich verhalten? Und wir müssen hier uns vorstellen, sie wurde weggeführt, entrissen aus der Familie. Dieses Mädchen weiß gar nicht, was mit ihrer Familie geschehen ist, ob Vater und Mutter umgebracht wurden, umgekommen sind, andere Geschwister, hat kein Smartphone oder SMS mal schnell schreiben, nichts davon. Und sie kam als junges Mädchen gefangen und wurde als Dienerin. Wie hat sie sich verhalten? Ich glaube und entnehme aus diesem Text, das genau, was sie in ihrer Familie dort gelernt hat, so hat sie sich auch verhalten. Fluchte sie? Nein. Zweifelte sie an die Güte ihres Herrn? Auch nicht. Freute sie sich über diese Krankheit ihres Herrn? Auch nicht. Nein, nichts davon. Sie tat genau das, was sie bei ihren Eltern gelernt hat, nämlich Gott zu fürchten, nicht mutlos werden, nicht zweifeln. In so einer schwierigen Situation, das hat sie gelernt. Das ist ihr starkes Zeugnis. Sie hatte keinen Gedanken, keinen einzigen Gedanken der Rache oder Freude über diese Krankheit namens, ganz im Gegenteil, sondern ein ganz lebendiges Zeugnis sagte, ach, dass mein Herr vor unserem Propheten erscheinen würde und ihn heilen kann. Genauso als sie wusste eben von dieser Krankheit, erzählte sie ihrer Herrin von der Größe ihres Gottes und von seinem Propheten Elisa von Samaria. Ein junges Mädchen bezeugt den Gott Israel freimütig. Ich möchte mal die jungen Leute unter uns, junger Mann, wenn dir der Herr die Gelegenheit gibt, von vor deinem Chef ein Zeugnis abzulegen, tust du das? Der Herr schenkt uns Gelegenheiten, vor hohen Persönlichkeiten zu bezeugen. Leiblich war sie gefangen, geistlich aber war sie richtig frei. Richtig frei. Es gibt heute leider Christen, die leiblich frei sind. Wir genießen diese Freiheit in diesem Land. Noch. Aber geistlich sind sie gefangen, leider. Ich lernte einmal vor Jahren eine ägyptische Familie auf einer Evangelisation in England, in Wales, in der Stadt Cardiff. Und Mann, seine Frau und so ein junges Mädchen. Und habe ich dann nachher diese Familie gefragt, was macht ihr denn, wie seid ihr denn nach England gekommen? Und sie sagten, wir sind als Flüchtlinge hergekommen. Wir wohnten in einem kleinen Dorf in Ägypten, überwiegend also muslimisches Dorf. Man hat unser Mädchen, wir haben zwei Mädchen, ein Mädchen entführt, zwangsverheiratet und dann können wir überhaupt sie nicht mehr zurückhaben. Die ist jetzt unter dem Obhut von ihrem Mann und wir haben überhaupt keine Rechte. Und das geschieht immer noch heute. Man raubt ein Mädchen, zwangsverheiraten, plötzlich gehört sie zu einer anderen Religion und unter Obhut von ihrem Mann. Und bevor sie das zweite Mädchen wegnehmen, sind wir nach England geflüchtet. Ich habe sie gefragt, wie fühlt euch so, wie kommt ihr mit dieser Geschichte zurecht? Das ist natürlich schmerzlich. Aber Wir beten und hoffen, dass unsere Tochter dort ein lebendiges Zeugnis für Jesus sein darf und kann. Wer weiß? Ja, einfach aus Feind einen Freund machen. Diese Geschichte, liebe Geschwister, des Mädchens, widerspiegelt heute den Nahost-Konflikt. Ist Frieden möglich? Wir hören jetzt, wie viel zwischen dem Gazastreifen, immer Raketen hin und her, hin und her. Ist es möglich, Frieden dort? Ja, aber nicht Frieden schaffen mit Waffen, in keiner Weise. Sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Egal wie schwierig die Situation ist, er schafft Frieden. Nur in ihm gibt es Versöhnung. Ich möchte hier an dieser Stelle Paulus zitieren. Paulus, das ist dieser Eifriger für sein Volk, für seine Religion. Der alte Saul ist ein Paulus, ein Apostel der Nationen. Der schreibt in Epheserbrief, Kapitel 2, folgendes. Und sehr, sehr interessant die Formulierung. Sagt, auch euch, meint er Heiden, ja, in Epheser, hat er Jesus Christus auferweckt, die er tot ward in euren Vergehungen und Sünden. Und weiter in Vers 5 heißt das, auch uns, Juden, die wir auch in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr und sind wir gerettet. Er sagt, ihr wart tot, wir auch. Und er hat uns lebendig gemacht. Er geht dann weiter, Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Man kann gefangen sein, körperlich, leiblich, aber frei und freimütig, Jesus zu bezeugen. Ich lernte vor 2-3 Jahren einen christusgläubigen Juden kennen. Er sagte, ich war in der Armee, habe ich die andere Seite bekämpft. Aber irgendwann, durch diesen Krieg, kam ich zum Glauben. Habe ich gesagt, wenn ich der andere wäre und verbrannt in einem Panzer, wo gehe ich denn hin? Aus Feind, gerettete Freunde, Brüder, Schwester machen. Nun, dieser Naaman hörte auf den Rat dieses Mädchen. In Vers 9 lese ich weiter. Und kam, also okay, er ging von Damaskus oder von Syrien aus nach Samaria und kam dort an mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Also sie sagte dieses Mädchen zu ihm, das ist ein Prophet, Elisa, der kann dich heilen. Der kam dort an. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman natürlich zornig und zog weg und sprach, er selbst soll zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als Wasser, als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Also hier sein Stolz war so verletzt, Er hatte so eine würdige Reinigungszeremonie erwartet. Ja. Und weigerte sich, sich in einem schmutzigen Fluss zu waschen. Mittlerweile ist der Jordan viel sauberer geworden. Aber immer noch so trüb. Und was könnte dieses dreckige Wasser Gutes bewirken? Diese zwei Flüsse, die hier erwähnt sind, kenne ich sehr gut. Ich bin ein Damaszener und das sind uralte biblischen Flüsse, sauberes Wasser. Der eine Fluss kommt vom Norden, Damaskus, und teilt sich in 7 Kanäle und begießt die ganze Ebene und Trinkwasser. Und vom Süden kommt der andere Fluss und teilt sich in 4 oder 5, ebenfalls blühende Gärten überall. Sauberes Trinkwasser. Aber Gott wollte ihm und uns sagen, weder das Wasser noch Elisa kann heilen, sondern ich, der lebendige Gott. Liebe Geschwister, wenn manchmal auf Konferenzen, Freizeiten etc. Leute zu mir kommen und sagen, kannst du mit mir beten? Dann frage ich, wozu erstmal? Dann erzählen die Leute ihr Leid. Dann sage ich, ich bin kein Heiler oder dass du erwartest, dass jetzt, wenn ich mit dir bete, ich bin der Supermann, der dir heilen kann. Gott tut das. Und jetzt, wir einigen uns zusammen um diese Bitte vor unserem Gott. Aber wir sind eins und bitten wir gemeinsam. Also weder Wasser noch Elisa kann heilen, sondern der lebendige Gott. Also er weigerte sich, sagte, was ist das hier für ein Benehmen? Dreckiges Wasser mache ich nicht. Vers 13, seine Diener aber redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich und wirst du rein. Er ging darauf ein und sagt, dann steht hier im Vers 14, da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Er kehrte sofort zurück zu dem Mann Gottes, mit allen seinen Leuten, die ganze militärische Begleitung. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dieser Syrer, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Er kehrte wirklich vom Jordan zum Haus Elisa in Samaria, ca. 40 Kilometer, die Entfernung, mit einem dankbaren Herzen und auch mit Händen voller Geschenke zurück. Er stand da und bezeugte seinen Glauben an den einzigen wahren Gott Israels. Und jetzt aufgepasst, solch ein Bekenntnis hatten die meisten Israeliten einschließlich ihres Königs nicht. Waren gottlos. Und ich erlebe sehr viel Gottlosigkeit im Heiligen Land. Und staune darüber. Und nun aus Dankbarkeit, so von ganzem Herzen, bot Naaman dem Mann Gottes eine Segensgabe an. Er sagte, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Das heißt, wenn ich dir das gebe, nicht, dass ich dein Lohn bezahlt habe, sondern das ist ein Segen, werde ich dadurch gesegnet. So verstehen wir heute, geben ist seliger. Genau, das ist wirklich ein Segen. Aber Elisa sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Und damals und zu allen Zeiten gab und gibt es falsche Propheten, die man leicht kaufen konnte. Das lesen wir überall in der Bibel. Aber nicht Elisa, den Propheten Gottes. Ich nehme es nicht. Dann sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knechten gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfern darbringen, sondern allein dem Herrn. Vers 18. Wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, das ist der Regen- und Donnergott in Damaskus, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Armen lehnt und ich auch anbete, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Elisa sprach zu ihm: Ziehe hin mit Frieden. Also, diese Erde wollte er für einen Altar für den Herrn verwenden. Das ist also bei Polytheisten: Man kann den jeweiligen Gott nur in seinem Land anbeten und nicht in einem anderen Land. Und er sagte: Ich nehme jetzt die Erde mit aus diesem Land in dem Tempel von Rimmons in Damaskus und da knie ich und will ich diesen Gott anbeten. So verstand er damals, ja, wie man Gott anbetet. Tja, Naaman wollte allein den Herrn verehren. Sein Herz war bei ihm, wo er körperlich im Rimmons Tempel war. Und das ist, liebe Geschwister, ein Sinnbild unseres Gottesdienstes heute. Wenn wir zusammenkommen, betreten wir ein wirklich heiliges Land. Wie sind die lebendigen Steine, wenn wir zusammenkommen? Das ist das Haus Gottes. Was ist denn draußen? Ich war gestern in Frankfurt, hatte gestern Gäste aus einem arabischen Land, Gläubige, Diener Gottes, Frauen und Männer. Und führte sie ein bisschen so durch Frankfurt, war so viel los. Und sie sahen das, was fast jetzt hier gewöhnlich ist, dass zwei Männer sich so küssten, voller Liebe. Sie wussten gar nicht, wohin mit ihren Blicken schauen sollen. Ich habe gesagt: Ja, wir sind da in dieser Zeit, an diesem Ort, in diesem Land, unseren heiligen Gott zu bezeugen, durch unsere Worte, unser Leben, unser Tun und Handeln. Nun, als er von Elisa eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer verschont. Diesen Aramäer, ja. Ein Heide. Unrein. Verschont, dass er nichts von ihm genommen hat. So wahr der Herr lebt. Ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach: Geht es gut? Dachte, was ist denn los? Er sprach: Ja, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind zu mir gekommen von Gebirge Ephraim, ausgerechnet Ephraim, zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider, schöne bunte Kleider, kostbare Kleider. Naaman sprach, nimm 2 Zentner. Und er nötigte ihn und band 2 Zentner Silber in 2 Beutel und 2 Feierkleider und gab es den beiden Dienern, die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Haus und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinem Herrn, vor Elisa. Und Elisa sprach zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er sprach, Elisa, zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde, aber der Aussatz Namens wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Ganz schön hart. Merken wir, als Naamans Elisa Geld angeboten hatte, was sagte Elisa? So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht an. Ich nehme das Geld nicht. Gehasi dagegen sagte, so wahr der Herr lebt, ich will ihm nachfolgen und mir etwas von ihm geben lassen. Aber was er nicht gesagt hat, dieser Gehasi, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, hat er nicht gesagt. So wahr der Herr lebt, ich gehe ihm nach und hole ihm mein Geld. Aber so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, hat er das nicht gesagt. Und das ist ein ganz, ganz starker Ausdruck im Alten Testament. Ich weiß nicht, ungefähr 14, 15 Mal kommt das vor. Und irgendwann kam das nicht mehr vor. Ab den Propheten, ich weiß nicht, ab welchem. Auf jeden Fall, irgendwann kam dieser Ausdruck nicht mehr vor, weil keiner es wagte, sowas zu sagen. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Das hat David gesagt, das hat Elisa gesagt, Elia, große Propheten, große Persönlichkeiten. Liebe Geschwister, was war hier das Schlimmste, dass er Geld nahm? Nein, er verlor sein Zeugnis vor dem lebendigen Gott. Das ist unser Problem heute. Wenn man einmal die Gelegenheit nicht ausgenutzt hat und Jesus bezeugt, dann die nächsten Male werden immer schwieriger und immer schwieriger. Und schweigt man für immer. Was soll ich jetzt meinem Boss sagen nach 10 Jahren oder meinem Arbeitskollegen oder den Nachbarn? Die kenne ich nicht mal ihren Namen. Was soll ich denn bezeugen? Jetzt nach 10 Jahren entdecken die Leute, ach ja, der ist fromm. Als ich nach Ludwigsburg kam, suchte ich nach einer Wohnung und ich habe einen netten Vermieter, so älterer Herr. Von vornherein habe ich gesagt, ich bin ein gläubiger Mann und ich diene Gott und lebe von Spenden. Wenn die nicht kommen, dann kann ich die Miete nicht bezahlen. Dann sagte, aber ich habe auch Vertrauen zu Gott und das geht in Ordnung. Aber was er auch gesagt hat, wir wohnen zusammen, also er schätzt mich sehr und wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde, sagte aber, weiter nicht. Also das heißt, zusammen Kaffee trinken und wir bleiben Nachbarn. Von Anfang an. Mit der Zeit, wenn wir uns auf der Treppe treffen, dann fängt er an, Fragen zu stellen. Interessiert sich sehr und schätzt sehr diese Arbeit. Aber von Anfang an war die Linie klar. Und liebe Geschwister, diese Geschichte enthält eine Reihe von Lektionen. Gottes Gedanken von Anfang an sind heilig, himmlisch und nicht irdisch. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, das ist unser Satz, unser Ausdruck, was wir immer sagen. So wahr der Herr Jesus lebt, vor dem ich stehe. Ich stehe vor ihm auf der Arbeit, ich stehe vor ihm in der Schule, auch zu Hause, mit den Nachbarn und überall. Ich stehe vor ihm. Er ist immer da. Und das ist wahr. Das ist unsere Situation. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Naamans Heilung war wieder ein Beweis für Gottes Macht. Damals wollte man diese Macht anderen Göttern zuzuschreiben. Und heute ist ähnlich. Wir haben den Mammongott in diesem Land und Europa. Ich höre nur noch Zahlen, Prognosen, wie viel nächstes Jahr und dieses Jahr. Und Zahlen auch in Bezug auf uns Menschen. Wie viel kostet der? Und in diesem Altenheim oder andere. Das ist diese Macht Gottes, will man einem anderen Gott zuzuschreiben. Die Geschichte sorgt dafür, dass der Name des Herrn in anderen Teilen des Alten Orients bekannt wurde. Natürlich kam nach Syrien Menschen, die an Götter geglaubt haben, andere Götter, gottlos waren. Und das gegensätzliche Verhalten von Elisa und Gehasi ist ein positives und auch ein negatives Vorbild für unterschiedliche Haltungen der Diener Gottes zu allen Zeiten. Und was sagt der Herr Jesus? Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und das Ziel, weshalb Jesus auf diese Erde überhaupt kam, ist und bleibt, Menschen zu retten. Zunächst kam er in sein Eigentum, sie nahmen ihn aber nicht auf. Der alte Simon, liebe Geschwister, spricht und sagt, meine Augen haben deinen Heiland, oh Gott, gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Wir haben sie hier. Ja. Wir haben viele andere Völker hier. Und das deutsche Volk auch zum größten Teil, leider. Gottlos ist kein Schimpfwort. Also wenn man sagt, er ist gottlos, das ist kein Schimpfwort, sondern er hat sich losgelassen von Gott. Er will mit Gott nichts zu tun haben. Hat andere Götter. Und deshalb, liebe Geschwister, die Völker sind da. Ärgern wir uns über vielleicht Muslime, die vielleicht Israel und Christen hassen, wünschen wir ihre Vernichtung, was gerade so im Heiligen Land geschieht. Egal auf welcher Seite. Und viele christusgläubige Juden und in Araber brauchen unsere Gebete. Und nicht die eine Seite ohne die andere Seite. Sie brauchen Jesus als Befreiung. 80 Millionen Deutsche brauchen unsere Gebet. Unser Gebet. Ich vergesse nie vor 3 Jahren, 2016. Da waren noch die Flüchtlinge hier ganz neu. Wir hatten die erste Flüchtlingsfreizeit. Und da sprach zu uns einmal ein deutscher Prediger zu denen, die gläubig geworden sind von diesen Flüchtlingen. Und sagte, hatte genau dieses Thema genommen, das beraubte Mädchen aus Syrien. Und er sagte, seid uns ein lebendiges Zeugnis wie dieses geraubte Mädchen. Seid keine Bettler, sondern Botschafter des Friedens mit Gott und mit allen Menschen. Das hat mich so eingeprägt. Und präge ich auch überall solche Flüchtlinge, die einen neuen Anfang mit Jesus machen. Ihr seid keine Bettler. Das ist Gnade, dass wir uns hier in diesem Land befinden. Dass dass das ganze System hier letzten Endes tatsächlich um Menschen sich kümmert. Aber seid Botschafter und nicht, wie viel denn der Jobcenter gibt und das genehmigt und das nicht und so weiter und wie viel noch können wir ergattern, sondern Botschafter an Christi Stadt. Wer mit Jesus anfängt, gewinnt er die ganze Welt, aber vor allem die Ewigkeit. All das wird euch zugegeben. Ich möchte noch ein Zitat aus dem Alten Testament und nachher so ein, zwei Zeugnisse zeigen. Steht in Jesaja 56, das bewegt mich immer wieder, dieses Kapitel. Immer wieder lese ich dieses Kapitel. Da heißt es, Jesaja 56, Vers 1, so spricht der Herr. Mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werden. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Nein, denn so spricht der Herr, die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israel sammelt, spricht, ich will noch mehr zu dieser Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Können wir uns vorstellen, dass wir ein Bethaus aller Völker hier aufbauen? Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist der Wille Gottes. Wir stehen und bauen dieses Haus und schauen auf diese Leute völlig von anderen Perspektiven, von göttlichen Perspektiven her. Das sind Menschen, die Jesus brauchen. Und das ist die Gelegenheit. Ich freue mich immer wieder über jeden einzelnen Flüchtling, der vor 2, 3 Jahren zum Glauben gekommen ist und heute fröhlich geht und lebt in diesem Land und ist ein guter Mitbürger und Ehrlichkeit und wollen und sind immer dankbar für alles, was sie hier bekommen haben und mitbekommen haben, für alle Geschwister, die sie kennengelernt haben. Das ist ein großes Glück für mich. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Menschen begegne und sehe. Vielen herzlichen Dank. Amen.